So bete ich, Herr Jesus, dass du deine Salbung, deine Kraft auf Birol legst, dass er nicht nur das, was er vorbereitet hat, weitergeben kann, sondern dass das von deinem Herzen genommen wird, damit wir dir ähnlicher werden können. Gib uns Gnade beim Zuhören, darum bitte ich, ja. Amen.
Ihr nehmt mir das sicher nicht übel, dass ich vor der letzten Predigt nicht gesagt habe, dass es eine Prüfungspredigt ist. Aber ich wollte genau das vermeiden, dass ihr nur darauf hört, wie ich was sage und ob ich das gut aufbaue und die ganzen Sachen. Und dann nicht mehr zuhört, was ich euch eigentlich sagen möchte. Deswegen hatte ich bewusst nichts gesagt. Heute ist auch keine Prüfungspredigt. Also auch heute könnt ihr euch, oder heute ist tatsächlich keine, heute könnt ihr euch also ganz auf das konzentrieren, was ich euch sagen möchte. Nicht so sehr auf das Drumherum, auch wenn das natürlich immer hilfreich ist, wenn der Aufbau stimmt. Wir haben ja jetzt die neue Bibelstunde, die wir anfangen, die neue Reihe an Bibelstunden, die wir Dienstag anfangen werden über die Gaben des Geistes. Und euch ist ja sicher aufgefallen, die Bibelstunde vorher war ja die Frucht des Geistes. Also irgendwie hat es alles mit dem Geist zu tun. Und ich weiß nicht, wie viele Erfahrungen ihr mit dem Heiligen Geist habt, aber wenn ihr da noch nicht so viel unterwegs seid, dann kann das vielleicht ein bisschen komisch wirken. Ja, warum beschäftigen wir uns so viel mit dem Heiligen Geist? Warum reden wir im Gottesdienst so oft von dem Heiligen Geist? Warum werde ich heute schon wieder über den Heiligen Geist predigen? Und ich möchte ein bisschen so diese Frage aufgreifen, warum ist das so wichtig? Warum ist das so zentral? Und dafür bei Jesus anfangen, weil wir bei allem eigentlich immer von Jesus ausgehen sollten und schauen, was sagt denn Jesus eigentlich über den Heiligen Geist? Um dann eben zu gucken, warum das für uns auch wichtig ist, dass wir uns damit so intensiv auseinandersetzen. Das nicht nur nebenbei machen, sondern da wirklich einen Fokus drauf legen für unsere Bibelarbeit, für unser Verständnis und auch für unser tägliches Leben dann am Schluss dann. Dazu möchte ich einmal lesen aus, naja, wer kann sich's denken, wenn es um Jesus und den Heiligen Geist geht, welches Evangelium ist dann das Richtige? Johannes-Evangelium. Ja, Jesus und Heiliger Geist ist immer Johannes-Evangelium. Das Johannes-Evangelium wird auch als das Evangelium des Geistes bezeichnet darum, weil es da ganz, ganz viel um den Heiligen Geist geht, um Gott geht und wie er wirkt als Geist. Also aus dem Johannes-Evangelium lese ich aus dem 7. Kapitel. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Jesus gibt eine Verheißung hier. Als erstes ein Aufruf, eine Aufforderung, sagt, komm zu mir und trinkt. Und dann gibt er eine Verheißung, er sagt, die an ihn glauben, von denen werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist ein herausforderndes Wort. Als erstes die Ströme. Er sagt nicht, da wird es Sprinkler vom Heiligen Geist geben. Ja, das Wasser, deutet uns Johannes gleich vorweg, das Wasser, das ist der Heilige Geist. Und er sagt nicht, da gibt's so Tropfen Heiliger Geist, sondern er sagt, da gibt's Ströme. Und das Wort, was er gebraucht, ist ja ein gewaltiges Wort. Das ist ein Strom ist etwas, dem man sich nicht wehren kann. Wir sehen es so bei Überflutungen, wenn wirklich ein Stromwasser kommt, dann reißt der alles mit sich. Da ist wirklich eine Kraft dahinter. So ist es auch mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht nur sowas, was so kommt, nicht nur und säuselt auch. Ist auch ein säuselnder Wind, aber ist auch ein Strom von Wasser. Wasser natürlich, das Bild, wissen wir, steht für den Heiligen Geist. Es ist natürlich nicht zufällig, dass gerade das Wasser für den Heiligen Geist steht. Ihr lest das manchmal so, wenn man in Nachrichten hört, wenn die NASA zum Beispiel von Planetenbeobachtung spricht, da wird ganz oft davon geredet, gibt es Wasser auf dem Planeten? Warum ist es wichtig? Nur auf Planeten, wo Wasser ist, kann es auch Leben geben. Das Wasser ist überlebensnotwendig. Ist notwendig, damit Leben dort ist. Deswegen der Heilige Geist ist einmal ein Strom aber es ist auch ein Strom von Wasser, von lebensspendender Kraft. Dieser Strom, der sagt er, geht aus dem Inneren der Gläubigen hervor. Und zur Erinnerung eine Sache, lebendiges Wasser ist ein fester Begriff in der Bibel. Im Alten Testament wird dieses Bild auch immer wieder gebraucht. Da werden zwei Arten von Wasserquellen werden unterschieden. Und zwar, wenn es damals gerade in der damaligen Kultur Völker in der Wüste sich aufgehalten haben und dort gelebt haben, dann hast du zwei Möglichkeiten eigentlich, um an Wasser zu kommen. Es gab einmal Zisternen, da wurde Regenwasser aufgefangen, waren einfach große Bottiche und da wurde Regenwasser aufgefangen und dann konntest du davon trinken. Der Nachteil ist natürlich, zum einen, dass es wird irgendwann oll, ja, zum anderen, dass es irgendwann aufgebraucht. Wenn es eine Weile nicht regnet, eine Zisterne ist irgendwann leer. Und noch schlimmer, wenn eine Zisterne rissig wird, dann ist das Wasser viel schneller aufgebraucht, als du es trinkst. Und dagegen gibt es aber auf der einen Seite diese Zisternen, aber auf der anderen Seite gibt es auch natürlich Wasserquellen, wo das Wasser hervorsprudelt. Und die hat man damals lebendiges Wasser genannt. Das heißt, wenn es heißt, dass es Ströme lebendigen Wassers gibt, dann ist damit gemeint, das sind Ströme von einer Wasserquelle, eine Quelle, die selbst Wasser hervorbringt. Also Wasser, das nicht versiegt, das du nicht austrinken kannst, was nicht irgendwann weg ist, was nicht verdunstet oder was auch immer, sondern was immer wieder sprudelnd hervorkommt. Das ist das, was Jesus sagt. Er spricht von diesen Strömen von lebendigem Wasser. Das ist die Verheißung, die er gibt. Ich will nur, dass wir diesen Maßstab eigentlich verstehen. Wenn Jesus sagt, das für die Gläubigen ist, dann sagt er nicht, da wird ein bisschen Heiliger Geist sein und das ist auch gut, sondern sagt, das ist überlebensnotwendig, aber es ist auch die Fülle des Lebens, die uns dort im Heiligen Geist begegnet. Und diese Ströme, die sollen aus uns hervorgehen. Tatsächlich gar nicht so unwichtig. Es hieß ja, Jesus sagt es am größten Tag des Festes. Und das Fest, auf dem er da gerade ist, ist das Sukkot, das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist bis heute ist das Fest, was die Juden feiern, um an die Wüstenwanderung zu erinnern, an die 40 Jahre, die sie in der Wüste waren. Und ein Teil von diesem Fest ist, dass man, dass ich glaube, Priester sind, die Wasser geschöpft haben, von einem See oder einem Teich, Wasser geschöpft haben, zum Altar gebracht haben und dort ausgegossen haben als Trankopfer. Und schon damals wusste man, das ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Das soll das Kommen des Heiligen Geistes eigentlich symbolisieren, dieses Wasser ausgießen. Und bei diesem Fest, wo die Menschen diese Prozession haben, wo sie dieses Wasser nehmen, da tritt Jesus auf und sagt, kommt zu mir, die ihr durstet. Ich bin da, er ist da, der Verheißene ist da, der den Heiligen Geist bringen wird. Er, bei ihm ist diese Quelle zu finden, bei ihm ist diese Quelle lebendigen Wassers. Und deswegen tritt er auf bei diesem Fest, deswegen sagt er das bei diesem Fest, weil es genau eben mit diesem Heiligen Geist, mit dem Wasser zu tun hat. Es gibt hier so eine Doppeldeutigkeit in dem Text. Ich habe es jetzt auch gerade eben schon gesagt, ich habe erst gesagt, aus uns kommen die Ströme hervor und andererseits aber bei Jesus ist ja das Wasser zu finden. Er sagt, er kommt zu mir, die ihr dürstet. Und das ist, glaube ich, eine Doppeldeutigkeit, die wir nicht auflösen brauchen, sondern beides ist richtig. Zuerst natürlich der Heilige Geist ist von Jesus gesandt. Von ihm kommt dieses lebendige Wasser. Aber die selber davon erfüllt werden, die werden auch selber zu einer sprudelnden Quelle für die Menschen um sich herum. Wenn jemand vom Heiligen Geist erfüllt ist, dann ist es nicht nur er selbst davon betroffen, sondern die ganze Umgebung wird betroffen. Alle Menschen, die um ihn herum sind, die kriegen zu sehen, die kriegen zu merken, zu schmecken. Da ist eine lebensspendende Kraft dort, die von Jesus kommt, zu den Gläubigen geht und von den Gläubigen weitergeht. Und dies für alle Gläubigen. Deswegen reden wir darüber, deswegen reden wir über den Heiligen Geist, nicht weil wir halt eine Pfingstgemeinde sind und deswegen müssen wir darüber reden, sondern es ist andersrum, weil das für alle Gläubigen wichtig ist. Jesus sagt, jeder, der glaubt, die Gläubigen, bei denen ist diese Quelle des Lebens. Und deswegen müssen wir uns damit befassen und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen, mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, wenn man die Christen ganz früher, so in den ersten Jahrhunderten, gesagt hätte oder gefragt hätte, ob sie eine charismatische Gemeinde sind, die hätten es gar nicht verstanden. Wie, was gibt es denn sonst? Wenn man den erklärt hätte, naja, bei charismatischen Gemeinden, da ist wichtig, dass man den Heiligen Geist, der ist da wichtig und Zungenrede und dass da auch Gaben sind. Das wäre für die alles selbstverständlich gewesen. Er hat gesagt, na klar sind da Gaben. Was ist denn die andere Art von Gemeinde? Ja? Der Heilige Geist ist nicht so ein Nebending. Und den dürfen wir niemals an so ein Nebending betrachten. Der Heilige Geist, das ist ein Teil, das ist einer von diesen, vom Dreiein Gott. Eine Person des Dreiein Gottes. Das ist nicht ein Nebending. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass tatsächlich sogar Christen hatten sogar am Anfang gerade den Ruf, dass Gott durch sie wirkt. Die waren bekannt dafür, dass der Heilige Geist bei ihnen war und gewirkt hat. Auch außerhalb der Gemeinden, meine ich. Es gab mal zu der Zeit, um 200 rum etwa, also 200 nach Christus, gab es mal wieder im Römischen Reich eine Christenverfolgung. Und da gab es einen Christen, der hat viel geschrieben und der hat auch eine Verteidigungsschrift geschrieben an den Senat in Rom. Er nennt sich Tertullian. Und er hat so eine Schrift geschrieben und hat da so aufgeschrieben, warum es schlecht ist, dass die Christen verfolgt werden oder warum die Christen nicht verfolgt werden sollten. Und hat so ganz viele Argumente aufgezählt, gesagt, die Christen, die sind besonders, die sind loyal gegenüber dem Kaiser, das sind keine Volksverräter, die zahlen ihre Steuern, hat er gesagt, die kümmern sich um Familien, die klauen nicht, die stehlen nicht, die kümmern sich um ausgesetzte Kinder, die kümmern sich um die Kranken, also hat ganz viele Argumente aufgezählt, warum es falsch ist, die Christen zu verfolgen. Und ein Argument zählt er auch auf, das ich euch gerne mal vorlesen möchte. Ein freies Zitat. Und zwar spielt er so einen Gedanken ein bisschen durch, was wäre denn, wenn man alle Christen verhaften würde? Was würde dann passieren? Und da schreibt er an den römischen Senat Folgendes. Also wenn man alle Christen verhaften würde, wer würde euch dann jenen verborgenen Feinden entreißen, die eure geistige und körperliche Gesundheit immerzu verwüsten? Ich meine, den Angriffen der Dämonen, welche wir von euch ohne Belohnung und ohne Bezahlung vertreiben. Es wäre schon eine hinreichende Rache für uns gewesen, dass ihr von da an den unreinen Geistern wie ein freiliegender Besitz offengestanden hättet. Ich sage es mal in eigenen Worten. Er sagt, wenn ihr alle Christen verhaften würdet, wer würde dann die Dämonen austreiben? Ja, ihr werdet schutzlos ausgeliefert. Also offenbar, und das wissen wir aus anderen Schriften, offenbar war das bekannt, bei den Christen, da fahren die Dämonen aus. Stellt euch mal vor, also hoffentlich nicht, dass das nochmal so weit kommt, aber es würde nochmal sowas wie ein Corona-Lockdown geben. Und da würde unsere Gemeinde so einen Brief aufsetzen an den Gesundheitsminister und sagen, Herr Lauterbach, Sie können ja die Gottesdienste schließen, aber wer treibt dann die Dämonen aus? Deswegen sollte man unsere Gottesdienste vielleicht lieber noch erlauben. Sonst seid ihr denen schutzlos ausgeliefert. Tertullian, der konnte so argumentieren, weil die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes gegenwärtig war in den Gemeinden auf so eine starke Weise, dass es bekannt war, dass dort Menschen gesund wurden und Dämonen ausfahren. Es gibt einen anderen Schriftsteller auch, der das zu der Zeit schreibt, an den Kaiser und dann sagt, auch so eine Verteidigungsschrift schreibt und sagt, Wer würde eure Soldaten wieder gesund machen, die ihr für den Kampf braucht, wenn die Christen nicht wären? Ist doch schön, wenn man so argumentieren kann. Also das ist eigentlich der, ich möchte uns das so ein bisschen als Sollzustand vielleicht darstellen. So ein bisschen, das ist eigentlich das Ideal. Da wollen wir eigentlich hin. Ja, das. Ich habe das so ein bisschen flapsig gesagt, was wäre denn wirklich, wenn Christen dafür bekannt werden, dass solche Dinge passieren? Was würde das ausmachen? Wie sehr braucht die Welt das eigentlich, dass Christen für solche Dinge bekannt sind? Das fängt natürlich damit an, dass wir erstmal erkennen, okay, da gibt es noch mehr. Da gibt es noch mehr vom Heiligen Geist, was wir empfangen dürfen, was wir empfangen sollen. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt diese Schritte? Wie kommen wir jetzt dahin? Weil es ist ja das eine zu sagen, da wollen wir hin, da können wir auch hin. Die Frage ist, wie geht man da vor? Und ich finde es bedeutsam, dass Jesus selber in dem, was er sagt, aus der Schrift zitiert. Er sagt, wie die Schrift sagt, so sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich denke, das ist ein gutes Vorbild für uns. Wenn wir selber nicht, also in Ermangelung einer Person, die jetzt hier ist, die einfach alle Kranken heilen kann, können wir es ja nicht am Beispiel lernen. Was wir aber stattdessen machen können, sehr wohl, ist, dass wir in die Schrift schauen können und schauen können, wie verhält sich's denn. Was ist denn eben der Standard? Worauf können wir uns berufen? Welche Verheißungen sind uns denn gegeben, mit denen wir zu Gott gehen können und sagen können, Herr, du hast uns was verheißen, was passieren soll. Du hast gesagt, Ströme lebendigen Wassers sollen von uns fließen. Und ich schaue nur mein eigenes Leben an, jeder muss sich selber prüfen, aber ich sage, Ströme lebendigen Wassers wäre vielleicht nicht das Erste, was mir als Beschreibung einfallen würde. Ja? Aber ich glaube, dass Gott das sehr wohl möchte, dass er uns sehr wohl diese Ströme wirklich geben möchte, diese Fülle des Heiligen Geistes, dass wir irgendwann vielleicht wirklich an obere solche Briefe schreiben können und sagen können, macht doch alles Mögliche zu, aber die Gottesdienste müsst ihr lassen, die sind wichtig. Nicht nur, weil wir das behaupten, sondern weil dort Menschen befreit werden, Menschen gesund werden. Eine Sache noch, die ich dazu sagen möchte. Die Gaben des Geistes, und das, denke ich, sollte man nicht vermischen, die sind nicht nötig in diesem Sinne. Die sind nicht nötig, um gerettet zu werden. Der Glaube allein, das ist, was Paulus schreibt, der Glaube ist es, der nötig ist, um gerettet zu werden. Er sagt nicht, nur wenn ihr auch Kranke heilen könnt, dann seid ihr gerettet oder so, keine Ahnung. Ja, Paulus schreibt es im Korintherbrief. Er sagt, darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus, und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Also wenn du Jesus als deinen Herrn bekennst, dann hast du den Heiligen Geist, dann bist du gerettet und du hast den Heiligen Geist. Das müssen wir als Basis erstmal feststellen. Aber was ich hoffe, was wir haben, ist einen Blick, so einen gottgeschenkten Ungeduld eigentlich darüber zu sagen, aber Herr, eigentlich gibt es doch mehr. Du hast uns doch eigentlich noch mehr gegeben. Ich möchte nicht nur, dass ich gerettet werde. Ich möchte gerne, dass die Botschaft in alle Welt rausgeht. Und dann wäre es einfach sehr schön, wenn dann auch Dämonen ausfahren würden, wenn dann auch Kranke geheilt würden, als sichtbare Bestätigung von der rettenden Botschaft für alle Menschen. Also wenn wir in diese Bibelstunden gehen und in die vielleicht noch kommen werden, dann um zu sehen, welche Verheißungen sind uns gegeben, was dürfen wir erwarten, was der Herr uns schenken möchte, und dass wir dann eben in den Gebetsstunden, die wir ja dann auch anschließend haben, genau das eben aufgreifen, sagen, Herr, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, was du uns gegeben hast. Es gibt noch mehr, womit wir dich verherrlichen können. Weil am Ende, wenn wir Gott verherrlichen wollen, dann brauchen wir den Heiligen Geist. Wir können ihn nicht mit dem, was wir tun, verherrlichen. Das ist zu wenig. Wenn wir Gott wirklich auf rechte Weise verherrlichen sollen, dann muss das geschehen in der Kraft des Heiligen Geistes, durch den Heiligen Geist. Einfach, dass er uns schon hilft, auf rechte Weise zu beten. Aber noch auch eben, dass die Welt erkennt, dass er es ist. Dass er der Auferstandene, der wirklich der Herr aller Dinge ist. Dass er der eingesetzte König ist. Dafür müssen wir ein bisschen was opfern. Zum einen müssen wir ein bisschen unseren Stolz opfern und eben dieses Eingeständnis uns geben, wir haben es nicht. Wir sind noch nicht an diesem Punkt von dem, was Jesus redet. Wir müssen auch unseren Terminkalender an seinen rechten Platz rücken. Einfach aus eigener Erfahrung, wenn es passiert, dass der Heilige Geist wirklich spricht, dann müssen wir bereit sein, vielleicht Sachen umzuschmeißen, die wir uns eigentlich vorgenommen haben. Wenn jetzt hier beim Abendmahl zum Beispiel der Heilige Geist so intensiv fallen würde, dass alle hier nachher am Boden liegen, dann müssen wir vielleicht das Picknick bei den Derns leider sausen lassen. Das wäre mir persönlich nicht schade drum. Ich möchte lieber das eine erleben als das andere. Aber dazu müssen wir bereit sein. Und das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber auch im Kleinen gilt das natürlich genauso. Wir müssen natürlich bereit sein, dass der Herr uns gebrauchen kann, auch gegen unsere eigenen Pläne. Aber ich glaube, zum einen ist es schön, weil es uns dann nicht langweilig wird. Zum anderen glaube ich, es gibt absolut nichts Besseres. Aber was Gott tut, ist immer, immer gut. Das ist immer wunderbar. Das ist immer liebevoll. Also auch wenn das natürlich beängstigend ist, insofern, weil wir nicht, was Paul schon eben vorhin auch gesagt hat, man weiß dann nicht, ne, was soll man dann tun, wenn der Heilige Geist da ist. Wie verhält man sich dann? Das kann Angst machen, aber eigentlich sollte uns das auch eine tiefe Geborgenheit geben, weil wir wissen, wenn er in Kontrolle ist, dann kann halt wirklich gar nichts schiefgehen. Dann geht es uns wirklich gut. Weil das, was er uns geben möchte, und das haben wir gesehen, diese Ströme von lebendigem Wasser, was er uns geben möchte, das ist wunderbar und kostbar. Es gibt absolut nichts Besseres. Ich glaube, es lohnt sich, alles zu opfern, um das zu erhalten, was er für uns möchte. Amen.